Erstmal vielen Dank an Matthias Künzel, dass er zu uns ins Studio gekommen ist.
Dankeschön.
Die ganz allgemeine Frage, was würdest du unter Islamismus fassen? Da gehen ja die Begriffe auch sehr durcheinander. Manche sagen politischer Islam. Früher hat man viel islamischer Fundamentalismus gehört. Manche sagen auch nur Islam. Was ist eigentlich aus deiner Sicht Islamismus?
Ich halte den Unterschied zwischen Islam und Islamismus für essentiell. Der Islamismus ist entstanden in der Zeit, in der auch der Nationalsozialismus und der Faschismus entstanden sind, also als eine Folge der Krisen nach dem Ersten Weltkrieg. Und es war die erste städtisch orientierte islamische Massenbewegung, die da gegründet worden ist, also auch von Arbeitern der Suez Canal Company in Ägypten. Das Gründungsdatum ist 1928. Der Gründungschef heißt Hassan al-Banna. Und diese Bewegung hat in vielen Punkten ein Programm aufgebaut, das an faschistische Programme erinnert. Das heißt Ablehnung der Parteiendemokratie und Ablehnung natürlich der Zinswirtschaft, stattdessen so eine Art Arbeitsgemeinschaft zwischen Unternehmern und Arbeitern. Aber in bestimmten Bereichen haben sie eben auch die ganz klassische salafistische Interpretation des Korans in Vordergrund gestellt. Salafismus bedeutet, ich orientiere mich nach den Altvorderen, nach Mohammed, nach den Zuständen, wie sie im 7. Jahrhundert existierten. Und das merkt man zum Beispiel an der Frauenfrage. Es gab damals in Ägypten eigentlich eine relativ aufgeklärte Gesellschaft. Juden hatten zum Beispiel einen hohen Stellenwert in der ägyptischen Politik. Es gab eine Frauenbewegung, die sehr aktiv war und deren Anführerin den Schleier, also mit sozusagen mit Abscheu ins Mittelmeer warf damals. Und die Moslembrüderschaft war eine Bewegung, die sich gegen diese Tendenzen der Moderne richtete. Und es war eine Bewegung, die insbesondere das im Koran wieder etablieren wollte, was dort über die Rolle der Frau festgelegt ist, nämlich dass sie niederen Stand hat als der Mann, dass sie geschlagen werden kann vom Mann, dass sie sich um die Kinder und solche Fragen kümmern soll. Das war ein wichtiger Faktor, der zur Entstehung der Moslembruderschaft geführt hat. Aber sie sind eben auch nicht nur Fundamentalisten. Was sind denn Fundamentalisten? Fundamentalisten sind religiöse Menschen, die die Worte der Heiligen Schrift, je nachdem, ob das jetzt christliche oder jüdische oder muslimische Fundamentalisten sind, das sind Menschen, die die Worte der Heiligen Schrift wörtlich nehmen. Ich will ein Beispiel nennen, weil man das sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, was es heißt, derartige Schriften wörtlich zu nehmen. Es gab oder es gibt nach wie vor eine Theoriezeitschrift der Hamas, die einmal im Monat herauskommt. Hamas ist die klassische islamistische Bewegung. Und in dieser Theoriezeitschrift wird zum Beispiel darüber gesprochen, dass Allah aus den Juden Affen und Schweine gemacht hat. So, das ist kein Thema, das umstritten ist. Auch wer promoviert ist bei der Hamas, weiß genau, dass das stimmt, dass Allah aus Juden Affen und Schweine gemacht hat. Man weiß das deswegen, dass das stimmt, weil es im Koran steht. Das ist Fundamentalismus. Jedes Wort, das im Koran niedergeschrieben steht, ist die direkt von Gott übersandte Wahrheit. Und der einzige Streitpunkt in dieser Theoriezeitschrift geht darum, was man eigentlich mit den Nachkommen dieser Tiere macht. Ob diese Tiere, die vorher jüdische Menschen waren, nach einigen Wochen eingehen und verenden oder ob sie sich normal weiter vermehren können, was dann vielleicht Konsequenzen für den Speiseplan hätte. Darüber darf man streiten, weil das etwas ist, was der Koran nicht definiert hat. Aber alles andere, was im Koran steht, ist eher ein Gesetz und das nennt man Fundamentalismus. Die islamistische Bewegung geht aber einen Schritt weiter. Sie interpretiert auf der einen Seite den Koran fundamentalistisch, kombiniert aber diese Interpretation mit einem neuen Dschihad-Impuls. Natürlich ist dieser Dschihad-Impuls auch aus der Frühzeit des Islam bekannt. Allerdings bedurfte es früher immer des Kalifats, der dann als der Kalif war der Einzige, der sozusagen den Dschihad als Kampf gegen die Ungläubigen ausrufen durfte. Insofern bedurfte es einer Neuinterpretation für die Neuzeit. Und diesen Gedanken haben dann die Moslembrüder in Ägypten geprägt, also die Kombination aus fundamentalistischer Koraninterpretation und kämpferischer Dschihad-Idee, einschließlich der Bereitschaft, den Tod zu geben, also der Märtyrertod, der von Anfang an in der Geschichte der Moslembruderschaft zentral war. Das sind so Bausteine, zentrale Bausteine ihres Programms, plus natürlich ein Antisemitismus, der sich aus islamischen, aber auch aus europäischen Quellen speist.
Das heißt, wie du am Anfang gesagt hast, der Islamismus ist im Grunde ein Gesellschaftsmodell, also Konzepte zur Gestaltung der Gesellschaft, ähnlich wie der Liberalismus oder wie der Faschismus oder wie Sozialismus, sage ich mal, im Großen, große Modelle sind, aber ja, eben halt mit dieser spezifischen Ausrichtung, wie du gesagt hast. Und kann man vielleicht fragen, warum kommen Leute in den 20er Jahren in Ägypten darauf, solche repressiven Gesellschaftsmodelle zu entwerfen?
Nun, es war ja für die Männer nicht repressiv, wenn die Frauen sozusagen den Rang, der Koran ihnen vorschreibt, beibehalten sollen. Es war, wie gesagt, eine Abwehrbewegung gegen die subversiven Momente der Moderne. Und man muss sagen, diese Massenbewegung war ja auch anfangs gar keine Massenbewegung. Also sie waren 28 gegründet und sie hatten im Jahre 36 gerade mal 800 Mitglieder in ganz Ägypten. Das war nicht so dolle. Also das heißt, sie mussten sich wirklich erstmal etablieren. Und was hat dazu beigetragen, dass sie zu einer Massenbewegung wurden? Was hat dazu geführt, dass sie im Jahre 1946 eine Million Menschen in Ägypten auf die Straßen bringen konnten? Das war die antisemitische Mobilisierung. Es gab damals in Palästina die sogenannte Arab Revolt, die arabische Revolte zwischen 36 und 39. Die wurde weitgehend und im Laufe der Zeit zunehmend von dem Mufti von Jerusalem, Hajj al-Husseini, bestimmt. Und Vorname Amin al-Husseini. Und es ist so, dass es enge Verbindungen gab zwischen dem Amin al-Husseini und Hassan al-Banna, also schon in den Jahren davor. Und dass nunmehr sich die Moslembrüder zum Ziel gemacht hatten, diese Palästina-Revolte gegen Juden und gegen Briten nach Ägypten zu bringen und dort auf die Straßen zu gehen für das Schicksal der Palästinenser. Das war für Ägypten damals eine völlig neue Idee. Man hat sich um Palästina nicht groß gekümmert. Der Zionismus, den gab es natürlich, aber man hat mit den Zionisten sich gut verstanden. Man hat Sportwettkämpfe ausgetragen zwischen zionistischen Juden aus Palästina und Ägyptern. Universitätsdelegationen hatten sich hin und her besucht. Als das Pogrom auch vom Mufti von Jerusalem angeleitet von 1929 in Palästina passierte, durften die Attentäter, die Täter dieses Pogroms, nicht nach Ägypten einreisen. Also das war eigentlich ein relativ selbstverständliches Nebeneinander. Ägypten war viel zu stolz und man verstand sich nicht als Teil einer großen arabischen Einheit, sondern man verstand sich als die Vormacht der arabischen Nation, ohne dass man sich um andere Länder groß kümmern musste. All diese Dinge haben dazu geführt, dass es eine neue Idee war, dass dieser Funke von Palästina gegen Juden, gegen Briten so massiv nach Ägypten hinübergetragen wurde. Interessanterweise gab es und gibt es aus der damaligen Zeit viel Archivmaterial der Nazis. Der Stellvertreter von Hitler, Hess, ist in Ägypten aufgewachsen und es gab also in Ägypten sehr früh eine NSDAP-Zelle, die also auch sehr früh in Ägypten den Antisemitismus anfachen wollte. Man hat eine Broschüre herausgegeben über die Juden von Ägypten. Und diese Broschüre wurde in Ägypten erfolgreich verklagt, wegen Rassenhetze. Es war ein italienischer Jude, der also dagegen geklagt hat. Er hatte Erfolg, die Broschüre wurde verboten. Es gab eine Sendung, ein Brief dieser NSDAP-Ortsgruppe nach Berlin, wo man sich darüber bitter beklagte, dass das Rassenbewusstsein der ägyptischen Bevölkerung nicht weit genug sei, um das Ganze zu verstehen. Und dann gibt es in diesem Brief nach Berlin einen sehr entscheidenden Satz. Jetzt kommt es drauf an, den Konflikt von Palästina nach Ägypten zu verpflanzen. Dieses Wort wurde gewählt und genau das ist passiert. Man hat also gewusst, man kommt so irgendwo nicht richtig weiter. Man musste also eine Art religiöse Definition des Antisemitismus finden, wo es dann um die heiligen Stätten in Jerusalem geht und um solche Themen und wo dann behauptet wird, die Juden, die Zionisten würden auf dem Koran herumtrampeln. Man musste das Ganze religiös aufheizen. Da konnte man dann auf einer gewissen Grundlage aufbauen, weil natürlich der islamische Judenhass schon eine gewisse Verankerung auch in der ägyptischen Gesellschaft hatte. Und man hat dann von Nazi-Deutschlands Seite aus die ganze Entwicklung ziemlich gut gefunden und hat die Moslembruderschaft in Ägypten mit mehr Geld ausstaffiert als jede andere antibritische Bewegung in Ägypten. Und so konnte dann auch entsprechend, wurden Druckereien aufgebaut, wurden Farbdrucke gemacht, was damals in den 30er Jahren was ganz Besonderes war, um das Schrecken und den Terror der Zionisten in Palästina, also ordentlich den Leuten vor Augen zu halten. Und so haben sie dann mobilisiert von 36 ab und bis 38 hatten sie ihre Anhängerschaft, ihre Mitgliedschaft von 800 auf 200.000 erhöht. Das heißt, sie haben wirklich über diese antisemitische Mobilisierung in den 30er Jahren sich erst zu einer Massenbewegung entwickelt.
Das ist alles total dicht, was du sagst. Ich glaube, ich will mal an so ein paar Punkten einhaken, bevor wir dann auf diese Nazi-Verbindung wieder genauer eingehen. Und zwar, oder das hängt ja auch miteinander zusammen vielleicht einfach. Wenn man sagt, das ist im Grunde eine Gegenbewegung, die entstanden ist in Ägypten gegen ein viel liberaleres System schon, ja. Und die sozusagen einen Rückschritt gehen, wieder zurück zu Traditionalismus, weil das, was du sagst mit Unterdrückung der Frau, da will man ja zurück zu sozusagen krassen oder festen patriarchalen Werten, man gegen die Emanzipation der Frau, aber auch gegen Individualismus insgesamt. Das ist ja eine ganz typische antimoderne, wie du es gesagt hast, Bewegung, wie man das in Europa im Faschismus auf andere Weise dann oder in anderen rechten Bewegungen ja ähnlich hatte. Also das ist vielleicht ein Moment, den man darin verstehen kann, diese Gegnerschaft zu einer Modernisierung oder durch eine kapitalistische Entwicklung verursachte Modernisierung, ja, die Einzelnen freisetzt aus traditionellen Bindungen und Familie und so weiter. Dann klingt ja durch das Antibritische, was du gesagt hast, oder insgesamt ein Antikolonialismus. War da auch ein Antikolonialismus mit drin? Und wenn, wie sozusagen? Und ging es da um eine spezifisch ägyptische Befreiung, oder du hast auch die Palästinenser schon erwähnt, spielt da Panarabismus mit rein? Das sind ja auch so Sachen, die immer gesagt werden. Welche Rolle hat das eigentlich in der Gegnerschaft? Und dann, darauf wirst du dann wahrscheinlich ja eingehen, warum spielt dann der Antisemitismus da drin so eine große Rolle?
Ja, also der antibritische Kampf, ein antibritischer Dschihad wurde von der Moslembruderschaft in Ägypten eigentlich erstmals 1951 praktiziert. Also da hat man richtig eine Kampagne gestartet gegen noch übergebliebene Vorrechte der Briten. Davor war die Mobilisierung tatsächlich konzentriert auf Juden in Ägypten und zwar direkt, also mit Anlehnung an die Nazi-Presse, und man hat also die Namen von Juden in Ägypten aufgelistet, wo die Läden sind. Man hat die von der Weltpresse behauptet, sie sei jüdisch beherrscht, hat dann auch Namen und sowas aufgelistet. Es war also kein antizionistischer Kampf in dem Sinne, sondern der Antizionismus war bereits antisemitisch geprägt. Das war ganz eindeutig. Und das war tatsächlich bis 1951 die Hauptstoßrichtung dieser Moslembruderschaft. Der Panarabismus ist etwas, was sich so allmählich in Andeutungen in den 30er Jahren zu entwickeln begann, was aber erst mit dem Machtantritt Nassers wirklich zu einer politischen Bewegung geworden ist. Nasser machte seinen Putsch, der Putsch der Freien Offiziere, im Jahre 1952. Und da in dieser Zeit, die Moslembruderschaft in Ägypten so unwahrscheinlich stark war, hat er versucht, die Moslembruderschaft in die Regierung der Freien Offiziere einzubinden. Er wollte da Said Qutb mit einem Ministerposten bedenken. Said Qutb ist also einer der späteren Ideologen der Moslembruderschaft, 64 von Nasser dann aufgehängt. Der hat eines der wichtigsten Traktate der Moslembruderschaft geschrieben, unser Kampf gegen die Juden. Also das ist so ein Papier, das ein Schlüsseldokument des Islamismus darstellt. Und am Anfang gingen die Moslembrüder und Nasser auch einigermaßen konform. Die Moslembrüder war die einzige Bewegung, die Nasser noch geduldet hatte. Alle anderen Bewegungen wurden verboten in Ägypten. Gewerkschaften wurden natürlich auch verboten. Und dann gab es einen Konflikt zwischen Nasser und der Moslembruderschaft. Nasser wollte sich ein bisschen mehr in die Richtung Sowjetunion entwickeln. Da gab es Gelder, da gab es Möglichkeiten. Die Moslembruderschaft in die entgegengesetzte Richtung, mehr Scharia-Recht. Und es gab also ein versuchtes Attentat auf Nasser im Jahre 54. Und dann wurde die Moslembruderschaft brutal unterdrückt von Nasser. Mit welcher Folge? Ein Teil der Moslembrüder wanderte in die Gefängnisse, und das sind wirklich Foltergefängnisse. Die wurden also brutalst gefoltert und haben sich auch aufgrund dieser Haftbedingungen radikalisiert, also wurden richtig eine terroristische Bewegung. Und ein größerer Teil der Moslembrüder musste auswandern. Auch der Arafat war auch ein Anhänger der Moslembruderschaft, stand unter Gefahr seit 1954, wanderte nach Saudi-Arabien aus, wo er die Fatah dann später gründete. Das heißt, die Moslembrüder sahen sich geradezu genötigt, jetzt in die verschiedenen Länder der arabischen Welt zu gehen und dort ihre Zellen zu bilden, auch in Saudi-Arabien und so, in Jordanien, in Syrien, weil die Repression in Ägypten dann zu stark war. Die Moslembrüderschaft ist insofern also mit dem Panarabismus nicht so direkt verknüpft. Das ist einfach eine andere Bewegung, die übrigens auch antisemitisch war. Also Nasser hat ja den Holocaust in Frage gestellt in einem Interview mit der NPD-Zeitung in Deutschland damals, 1964. Er hat also die Protokolle der Weisen von Zion verbreitet. Die Sowjetunion konnte gut damit leben, dass also sie da einen Zögling hatte, der also in diesen Fragen also richtige Nazi-Positionen vertrat. Das machte nichts. Man hat darüber hinweggeschwiegen. Aber es war ein anderer Typus von Antisemitismus, als dann später nach dem verlorenen Krieg von dem Sechstagekrieg von 1967 Nassers Nimbus schlagartig wieder verschwunden war. Da kam wieder der Moslembrüderschaft stärker zum Zuge und sie hat wieder diesen Antisemitismus dann gepredigt, der die antimodernen Elemente viel stärker betonte. Während also der alte Frühislam sagte, alles Jüdische ist böse, hieß es nun, alles Böse ist jüdisch. Der Kapitalismus, der Kommunismus, die Moral, die verschwindet und so weiter und so fort. Also man kann die Moslembrüderschaft nicht direkt mit dem Panarabismus in eine Verbindung bringen, das sind verschiedene ideologische Konzepte.
Nochmal kurz zeitlich wieder zurück. Du hattest vieles genannt, was die Hetze, die antisemitische Hetze gegen Juden betraf in der Anfangszeit. Und das waren im Grunde alles die typischen antijüdischen Klischees, die man so kennt hier auch. Also sie sind diejenigen, die die Moderne bringen, sie repräsentieren das Geld, die Verstädterung, der Zerfall der Gesellschaft und so weiter. Das sind ja eigentlich die ganz klassischen auch bekannten antisemitischen Projektionen und so weiter. Und ich frage das deshalb jetzt nochmal so genau nach, weil es ja oft die Sichtweise gibt, dass der Antizionismus etwas sei, was eigentlich zuerst ein sozusagen berechtigter Kampf gegen eine Kolonisierung durch Menschen, die da von außen kommen, geschützt, gestützt, wie auch immer, das im Einzelnen stimmt oder nicht, durch die britische Gewaltherrschaft und so. Und dass man sozusagen diese Trennung sehr stark macht zwischen einem irgendwo auch berechtigten Widerstand dagegen, dass jetzt Menschen von außen kommen, Land aufkaufen, da ihre Gesetze und so weiter und so weiter. Aber jetzt, so wie du das dargestellt hast, ist das sozusagen eher andersrum, dass die Aggression gegen alles Jüdische von vornherein im Grunde die typischen antisemitischen Projektionen waren. Und man fand dann quasi eine Ansatzfläche da drin in dem Zionismus.
Also ich meine, es ist ja bekannt, dass 1920 schon das Buch von Rosenberg erschien über den Antizionismus. Also das heißt, die Ideologie des antisemitischen Antizionismus, die war uralt. Und wenn man in Mein Kampf über den Zionismus liest, das ist kein Antizionismus, was Hitler über die Zionisten schreibt, das ist Antisemitismus. Das ist völlig eindeutig. Das heißt, den antisemitischen Antizionismus gab es natürlich bereits lange vor der Shoah, während es gleichzeitig aber innerhalb der jüdischen Bewegung natürlich auch viele Menschen gab, viele Stimmen gab, die den Zionismus abgelehnt hatten als Nationalbewegung, die das chauvinistisch fanden, die also sozusagen nicht in diese Gegend ziehen wollten und so weiter und so fort. Diese Frage hat sich dann nach 45 ganz einfach anders gestellt und seitdem ist sozusagen der Antizionismus nicht mehr so unschuldig, wie es vor 45, also vor Beginn der Shoah war. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Was diese andere Frage anbelangt, dass uns diese Parolen der Moslembrüder, diese antisemitischen Parolen so bekannt vorkommen, das stimmt nicht ganz, weil es ist eine Fusion. Der islamische Antisemitismus, den die Moslembrüder geprägt haben, der die Charta der Hamas durchzieht, setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Die eine Komponente ist tatsächlich die Judenfeindschaft im Koran und in den frühen Berichten über den Propheten, den Hadithen. Das ist erstmal eine Grundlage, die auch in Ägypten verwurzelt war. Und man muss sich das so vorstellen, die Nazis hätten ihr antisemitisches Programm nicht durchführen können, wenn nicht der Boden schon bereitet wäre durch den christlichen Antijudaismus. Und so wie die Nazis in Europa, in Deutschland, den christlichen Antijudaismus radikalisieren konnten, so haben sie dann auch tatsächlich in der muslimischen Welt versucht, den islamischen Antijudaismus zu radikalisieren und zu kombinieren mit diesen Elementen aus den Protokollen der Weisen von Zion, dass Juden die Welt beherrschen, dass also alles Unglück der Welt an den Juden hängt und dass nur die Vernichtung der Juden die Welt erretten könnte. Also dieser Gedanke wurde aufgesetzt auf diese Grundlage, die vorher schon geschaffen war durch die islamische Judenfeindschaft. Und so haben wir beides. Wir haben in der Charta der Hamas sowohl die Bezüge auf die Hadithe, auf die Berichte über den Propheten, wo es dann heißt, dass sich hinter einem Baum und hinter einem Stein ein Jude versteckt und dann sagt der Baum, komm her, Gläubiger, hinter mir steht ein Jude und will sich verstecken, komm und töte ihn. Und wo es dann heißt, dass der Zeitpunkt der Auferstehung, also der Erlösung, erst dann erreicht ist, wenn alle Juden getötet werden. Also unglaublich brutale Texte, denn es ist ja so, der Stein symbolisiert die unbelebte Natur, der Baum symbolisiert die belebte Natur. Alle hassen die Juden, sogar alle Elemente der Natur. Es ist also eine unglaublich grausame Formulierung, die da ausgerechnet in der Charta der Hamas wieder auftaucht. Aber das steht neben der Behauptung, die Protokolle der Weisen von Zion sind ein echtes Dokument. Die Juden beherrschen die Welt, sie sind für die russische Revolution und für die französische Revolution verantwortlich. Sie haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg angefacht, ne, alles Behauptungen aus der Charta der Hamas. Das heißt, auf der einen Seite werden eben die radikalsten Elemente der Judenfeindschaft aus dem Islam genommen und vermixt mit den radikalsten Elementen des europäischen Antisemitismus. Es gibt eine besondere Mischung, die also auch wirklich genozidal ist.
Ja, aber ich habe so ein paar Widersprüche, die mir auffallen, aber was heißt gar nicht Widersprüche? Vielleicht es geht ja auch immer darum, sich die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse dann anzugucken, weil das, was da im Koran steht, kann ja so oder so interpretiert werden und wird zu bestimmter Zeit so und zu einer anderen Zeit so interpretiert. Mhm. Und du arbeitest ja, glaube ich, auch heraus in deinen Texten, dass lange Zeit im Osmanischen Reich, zu dem der Ägypten auch eine Zeit lang gehört oder die, es im Grunde eine untergeordnete Stellung der Juden gab, im Grunde ähnlich wie die Christen, weil sie einfach Andersgläubige waren und daher einfach nicht die gleichen Rechte haben konnten wie Muslime. Und dass das eine andere Form von Feindschaft ist, als, das ist halt eine Unterwerfungsfeindschaft, oder wie sage ich es mal, das ist sozusagen, Leute werden deklassiert, werden zu einer anderen Kaste oder wie man das, oder Klasse oder was auch immer, sozusagen ausdifferenziert, als dass, dass man sie vernichten muss. Das ist ja schon nochmal eine andere Form von Feindschaft.
Völlig richtig.
Und wie das eine zu dem anderen dann kommt, da muss man sich wahrscheinlich sehr genau die Studien angucken oder gucken, warum die einen das dann so wenden und die anderen so. Und ich denke natürlich, so eine Verwurzelung dann findet natürlich statt, weil man eben halt bestimmte Elemente schon da hat, die man als Muslim dann, steht ja im Koran, für irgendwie richtig und sinnvoll hält. Ja. Und dadurch kann sich das nur setzen, ne, denke ich auch.
Ja, das ist genau das radikalisierende Moment. Also dass wirklich die Vernichtung plötzlich anstand. Vorher war es die Unterdrückung.
Das ist dann ja ähnlich wie
der Demi-Status. Das ist das, was man, also das waren die Schutzbefohlenen, die Völker des Buches. Also das heißt, der Koran lebt ja auch von der Tora und von dem Neuen Testament. Da sind Elemente eingeflossen. Das heißt, diese Bücher tauchen auf im Koran und deswegen sind die diese Bücher verbreitet hatten, in einer bestimmten geschützten Funktion. Also die waren wirklich etwas mehr geschützt als die Juden in Europa während der Kreuzzüge. Ne? Da wurden also gleich mal 800 in Worms also in Brand gesetzt und getötet und abgeschlachtet. Das gab es auch in der islamischen Welt, aber viel seltener. Also von daher, das war schon ein schlimmer Zustand. Es war eine massive Diskriminierung, jedenfalls in der Regel. Aber das neue, das radikalisierende Element ist genau das, was die Nazis eben sozusagen angetrieben hat, diese Utopie, dass die Welt eine bessere wird, wenn die Juden vernichtet werden. Und die Nazis haben das sehr geschickt, indem sie ihre Ideologie mit den religiösen Versatzstücken vermischt hatten, in die arabische und islamische Welt getragen. Es gab ja diesen Radiosender in Berlin oder bei Berlin, einem kleinen Dorf namens Zesen. Da standen damals die größten Kurzwellenanlagen der Welt, also die besten, weil sie vor der Olympiade der Nazis 36 neu renoviert worden sind. Und über diesen Radiosender wurde in zwei arabischen Dialekten und auf Persisch und auf Türkisch und auf Hindi der Goebbelsche Antisemitismus in diese Bereiche der Welt hinein transportiert, jeden Abend. Es gab also bei Iran zum Beispiel 3 Sendungen am Tag, also jeweils so eine halbe Stunde. Und es waren super Sprecher, die man da mobilisiert hat. Und jede Sendung begann mit einem Koranvers. Also die Nazis, die eigentlich sich aus der Kirche nicht viel machten hier und die Christen auch verfolgt hatten, die waren da plötzlich sehr flexibel und wussten, dass der beste Zugang zu den Muslimen über die Religion läuft. Und so wurden dann diese Momente ganz geschickt auch so eingeflochten. Es gibt viele, viele Dokumente, die belegen, dass man sich da innerhalb der Propagandaabteilung der Nazis viel Gedanken gemacht hat, welche Verse aus dem Koran mit Versen aus Mein Kampf gut zusammengehen, die man also nacheinander zitieren kann, um zu zeigen, dass Hitler der neue Mohammed ist und so weiter und so fort. Das wurde also ganz brutal ausgereizt, dieses religiöse Moment im Verhältnis zum Islam.
Ja, also ein Seitenstrang von dem Ganzen ist ja auch die Mobilisierung von Muslimen in Bosnien oder dem kroatischen sogenannten unabhängigen Staat Kroatien, genau, wo ja auch die Muslime mobilisiert wurden, um dann aber einen arabischen Kampf zu führen oder so ähnlich. Da wurde das lief dann auch über die gemeinsame muslimische Identität, die den Leuten in Bosnien erstmal ein bisschen egal war. Ja, das als Nebenstrang. Und vielleicht, bevor wir gleich eine Pause mal machen, wollte ich einen Aspekt nochmal nachfragen. Und zwar, weil es ja auch immer um diese Fragestellung allgemein geht, was ist jetzt nun eigentlich wirklich anders und was ist doch ähnlich an dem Antisemitismus? Im Grunde ist der Antisemitismus jetzt der Muslimbrüderschaft oder dieser, wie man ihn jetzt, Dschihadismus und so weiter, ähnlich ja auch dem, sagen wir dann, europäischen Antisemitismus darin und dem Nazi-Antisemitismus darin auch, dass man sich in so einem Widerstand imaginiert. Dass die Juden in Deutschland ja auch, da hieß es, die Juden stehen hinter dem Versailler Vertrag und hinter diesem und jedem, also hinter jeder Politik und hinter der Wirtschaftskrise, so dass man sich im Grunde, wenn man gegen die Juden ist, berechtigt darüber, dass man ja Widerstand leistet. Ich glaube, das ist ja nochmal eine andere Form von so einer Selbst, wie nennt man das, Legitimation. Ja. Und das machen die Islamisten dann ja anscheinend ganz ähnlich. Sie leisten, also es ist ja Widerstand, was sie leisten. Sie sind ja nicht böse und gegen, sie sind ja nicht selber diejenigen, die andere zum Feind erklären oder so, sondern aus ihrer Ideologie heraus leisten sie Widerstand, oder?
Ja, das hat man ja nun wirklich an dem Fall Wolfgang Seibert auch gemerkt, an diesen Bedrohungen. Ne? Er wurde nicht nur als dreckiger Jude beschimpft. Das war sozusagen die übliche, klassische antisemitische antijudaistische Haltung im frühen Islam, dass man also sie verabscheut, sie für niedriger hält und so weiter und so fort. Sondern es war ja auch ein Hinweis auf dem Video von einem mörderischen Bombenanschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft. Ne, das entnehme ich jetzt euren Schriften, dass man das dort auf dem Video fand. Und diese Hochzeitsgesellschaft, das war wahrscheinlich der Anschlag von Netanya im Jahre 2002. Und das ist so, dass dieser ein Bombenanschlag auf eine jüdische Hochzeitsgesellschaft, ja. Was heißt das denn? Das heißt ja wirklich, dass jeder Jude getötet werden muss. Also wenn man nun gerade eine Hochzeitsgesellschaft auswählt als Tatort für ein blutiges Massaker. Das ist genau das Gleiche mit den Qassam-Raketen, die aus dem Gazastreifen geschickt werden. Keiner weiß, wo die landen. Immer wenn es einen Juden trifft, ist es richtig, ist es berechtigt. Und das ist eben dann wirklich diese moderne Form von Antisemitismus, die also nur in der Ausrottung der Juden sozusagen das Heil der Menschheit sich erhofft. Und das ist dieses furchtbar genozidale Moment, was da drin steckt.
Vielleicht in der letzten Passage, in den letzten 10 Minuten, wir sprechen über den arabischen Raum, über die Entstehung der islamistischen Bewegung, die Trennung von Islam und Islamismus. Wie lässt sich das aktuell, aber auch historisch für Westeuropa speziell, aber auch vielleicht für Deutschland umschreiben? Also wie ist die Entstehungsgeschichte? Ein bisschen haben wir das natürlich in der Veranstaltung auch gehört von Claudia Danschke. Gibt es sowas wie einen Reimport? Ist das eine eigenständige Entwicklung? Wir haben an diesem Fall der Bedrohung von Wolfgang Seibert ja auch erfahren, dass es Deutsche sind, die zum Islam konvertieren.
Ja. Ja, das ist natürlich heute, also man muss einfach sehen, dass der Islamismus sich als Widerstandsbewegung geriert und ganz offen auch von den, zum Beispiel von einem Sohn von Khomeini, als sich als Nachfolger des Marxismus-Leninismus definiert. Und wenn es also jetzt um Protestbewegungen in der Welt geht, gibt es eigentlich auch nur eine Bewegung, die erstens über sehr viel Geld verfügt, über eine kohärente Ideologie verfügt und die in allen Teilen der Welt irgendwo auch anwesend ist. Das ist der Islamismus. Und in dieser Rolle verstehen sie sich. Und deswegen ist das für Konvertiten sozusagen eine moderne Form, Nazi-Gedankengut mit einer größeren gesellschaftlichen Akzeptanz kundtun zu können. Das ist wirklich, das ist sehr auffällig. Es gibt ja wirklich inzwischen eine ziemlich große Konvertitenbewegung. Und bei vielen hat man das Gefühl, also sie wollen eigentlich ein bisschen mehr Schutz haben, wenn sie wie Nazis auftreten. Und wenn sie dann sich also praktisch dann im Gebetsgewand der Islamisten umziehen, dann ist das ein bisschen mehr Schutz, was sie da haben. Und die Moscheen, die es überall gibt, wo sie unterschlüpfen können. Also das ist einfach ganz klar, dass wir es da mit einer neuen, aggressiven, oppositionellen Bewegung zu tun haben. Das Ganze wurde nach Deutschland auf verschiedener Weise importiert. Das eine ist tatsächlich, dass die Propaganda, die in den 30er und 40er Jahren über dieses Radio Zesen in die arabische Welt hineingeschickt worden ist, also furchtbare antisemitische Propaganda, dass die heute zurückkommt über Fernsehsatelliten, über das Fernsehen der Hisbollah, Al-Manar, über das Fernsehen der Hamas, Al-Aqsa, alles Sender, die man hier empfangen kann über verschiedene Satelliten der Saudis und der Ägypter nach wie vor. Und zum anderen ist das so, dass die Moslembruderschaft sich eben auch als globale Bewegung versteht. Und es ist gerade hier in Deutschland vor ein paar Wochen ein Buch erschienen, ich glaube, das heißt auf Deutsch Die vierte Moschee, auf Englisch heißt es A Mosque in Munich, es geht um eine Moschee in München, die der Anlaufpunkt war und die Zentrale der Moslembrüderschaft seit den 50er Jahren. Und von da aus hat dann auch der Vater von dem Tariq Ramadan dort versucht, diese islamistische Bewegung für Europa aufzubauen. Und zeitweilig war diese Moschee in München das Zentrum der Moslembrüderschaft für ganz Europa. Und da gibt es also verschiedene Zugänge jetzt. Einerseits direkt über eine Kaderpolitik, die sich also jetzt über europäische Länder erstreckt, und auf der anderen Seite über die Ideologie, die über diese Fernsehsender verbreitet wird.
Ja, die Frage nach Deutschland wäre sonst hier auch auf dem Zettel gewesen. Und bevor wir zu dem Komplex als allerletztes dann kommen, wo eigentlich so die Nähe zu den Linken ist, möchte ich das vielleicht mal bei so einem kleinen Schwenk einleiten, weil ich sehr interessant finde, eine Besonderheit, die mir mal aufgefallen ist, dass es im ehemaligen Jugoslawien möglich war, außenpolitisch antizionistisch zu sein, aber im Inneren Antisemitismus zu bekämpfen. Also dort, Tito gehörte ja mit dem angesprochenen Nasser und, wie hieß der, Nehru, zu der blockfreien Bewegung und hat auf einer gewissen Ebene einen, ja, anti-imperialistischen, anti-zionistischen Kurs dadurch gefahren. Andererseits im Inneren wurden, wenn zum Beispiel die Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht wurden, wurden sie dann auch verboten. Die Leute wurden dann verfolgt. Und die Kerne von solchem Antisemitismus sollen hauptsächlich gewesen sein, die Uni in Sarajevo, wo arabische Studierende die Möglichkeit hatten, islamistisches Gedankengut und antisemitisches Gedankengut zu verbreiten. Also das fand ich schon mal eine besondere und auch erwähnenswerte Situation, dass das, was immer so in eins geworfen wird, Antizionismus und Antisemitismus, in Jugoslawien mit seiner besonderen Geschichte auch der Verfolgung der Juden und Jüdinnen und des Kampfes von Juden und Jüdinnen in der Partisanenbewegung, die ja da auch später nicht rausgesäubert worden sind, anders als in vielen anderen sozialistischen Staaten. Das ist vielleicht einfach eine Besonderheit und erwähnenswert und zeigt auch auf, dass diese Verbindung, dieses, was immer gemacht wird, wenn man dann gegen den Westen und gegen den Imperialismus und den Kapitalismus ist, dass das automatisch einen Antisemitismus mit sich bringt, gar nicht sein muss.
Nein, da gibt es mehr Beispiele. Auch die Sowjetunion. Zwischen 1920 und 1940 zum Beispiel war die Sowjetunion antizionistisch, eindeutig gegen den Bund und gegen selbst die Bundisten. Also alle Strömungen waren wirklich antizionistisch, aber es war nicht antisemitisch. Also das ist auch in der Sowjetunion völlig klar gewesen, bis zu Stalin, wo es dann wirklich dann eine andere Fusion wiederum gab, die dann auch sehr antisemitisch war. Aber das ist, glaube ich, aktuell nicht so das Thema, weil man muss sich ja fragen, was heißt denn heute Antizionismus? Heute heißt Antizionismus, dass man Juden das Recht nimmt auf einen Staat. Und was heißt das in einer Welt, in der der globale Antisemitismus solche Züge angenommen hat wie heute? Man will, dass die Juden zerstört und vernichtet werden. Der Antizionismus ist heute keine unschuldige Ideologie mehr, sondern er ist wirklich ein Programm, das darauf abzielt, dass diese Selbstbestimmung für Juden nicht gelten soll. Aber da der Antisemitismus in der Welt gestiegen ist und nicht zurückgegangen ist, heißt das, dass auch das Recht auf Leben, das die Antisemiten den Juden ja verwehren, dass dieses Recht nicht akzeptiert wird. Und deswegen ist Antizionismus, also nach der Shoah, und gerade auch innerhalb der deutschen Linken, also hat schon eine besondere Qualität. Und was man einfach erlebt, in der Vergangenheit war das so, dass wenn die deutsche Linke auf den Straßen gegen Israel mobilisiert hat, dass man dann islamistische Redner eingeladen hat, damit die Kundgebung etwas bunter wird. Während jetzt nach dem Gaza-Krieg von 2009 es zum ersten Mal so war, dass diese islamistischen Organisationen die Einlader waren und die deutsche Linke kam dazu und hat da gesprochen wie Pech. Also, dass wirklich sich da etwas verdreht hat, sozusagen. Wer hat die Sache in der Hand? Und da muss man schon sagen, es ist skandalös, also dass da Leute, die sich sonst als Antifaschisten geben, diese Art von Politik mittragen. Man muss sich entscheiden, man kann gegen den Faschismus, gegen den Nationalsozialismus und gegen den Islamismus sein, aber man kann nicht gegen die Nazis sein und für die Islamisten, das geht nicht zusammen.
Vielleicht, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, als vor ein oder zwei Wochen am Samstag eine Anti-Nazi-Demo in, war das Lübeck, war, sind auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde dahingegangen mit ihren Israel-Fahnen und die sind dort angegriffen worden, diesmal von jemandem aus Schweden, einem Antifaschisten, ja. Antiimperialisten, was weiß ich. Mhm. Aber wie kann man sich das erklären? Also warum ist das in der Linken oder in so einer antiimperialistischen über diesen Dreher Solidarität mit den Palästinensern vielleicht... wieso sehen die sowas nicht, was du gerade dargestellt hast? Oder was ist der Link? Was würdest du dazu sagen? Was ist der Link, warum dieses traditionelle oder dieses linke Denken ja, auf Israel fahren losgeht?
Nun, also die Stimmung in Europa, die ja wirklich sehr anti-israelisch ist und in Skandinavien noch schlimmer, glaube ich, sogar als hier, es hat so verschiedene Grundlagen. Diese Stimmung, die resultiert natürlich auch aus der Tatsache, dass Europa das Ursprungsland des Antisemitismus, also der Ursprungskontinent des Antisemitismus ist. Und man immer dann, wenn man also die Israelis beschuldigen kann, Verbrechen zu begehen, sich selber ganz gut fühlt, weil dann hat man ja weniger Schuld an der Shoah. Also ich glaube schon, dass es diesen Mechanismus gibt, der also sehr tief sozusagen sozialpsychologisch verwurzelt ist, dass man eigentlich sich ein bisschen besser fühlt, wenn man sagen kann, Juden begehen die und die Verbrechen. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Es ist ja auffällig, dass wenn also 400 Hamas-Raketen auf Israel fliegen, also hier sich keine Sau drum kümmert und keiner schreit, aber wenn Israel sich einmal wehrt, also praktisch die Schlachtzeile kommt und man fürchterlich aufgeregt ist. Ich glaube auch, dass sich hier eigentlich vermittelt eine sehr alte antijüdische Kultur aus Europa. Im Mittelalter war es auch üblich, dass man Juden bespucken und schlagen konnte. Da hat sich keiner drum gekümmert. Das war normal. Aber wenn einer dieser Mittelalter-Juden mal zurückgeschlagen hat und sich gewehrt hat, das war eine Sensation. Und ich glaube, dass derartige Mechanismen sehr zählebig sind und sich also lange, ohne dass sie wirklich erkannt werden als Mechanismen aus einem antijüdischen Zeitalter, dass solche Mechanismen bis heute andauern, sodass man es sozusagen als vernünftig und normal betrachtet, wenn Qassam-Raketen auf Israel fliegen, wenn sie jetzt auf Belgien fliegen würden, wäre man wahrscheinlich auch empört oder auf Hamburg, würde man sich auch versuchen, dagegen zu wehren. Aber wenn es Israel ist, das sind die Juden, Israel ist der Jude unter den Staaten, dann ist das eben fast normal. Und das sind, glaube ich, Mechanismen, die wenig durchschaut werden. Es gibt noch ein anderes Element, weil an den Universitäten der USA ist das genauso schlimm wie hier an den Universitäten. Und dort gibt es diese Geschichte mit dem Antisemitismus eigentlich nicht in den USA. Deswegen gibt es da noch was anderes, was man einfach auch sehen muss. Der Antizionismus ist ein kriminelles Verbrechen von Intellektuellen. Das ist nicht etwas, was jetzt sozusagen, also das ist wirklich etwas, was an den Universitäten geprägt wird, wo gerade so Alibi-Juden wie Papé und andere hofiert werden, also die dann das schlechte Gewissen einem nehmen, weil sie das Allerschlimmste über Israel sagen. Das ist wirklich eine intellektuelle Bewegung. Die also jetzt eine andere Grundlage, glaube ich, hat als dieser tief verwurzelte Anti-Israelismus, der noch also anders sich in der Bevölkerung darstellt. Und also es ist sehr schwer, dagegen Taktiken zu entwickeln, die also dann Erfolg versprechen.
Ja, jetzt hast du eigentlich ein ganz neues Thema aufgemacht für einen weiteren Vortrag. Ja, mir bleibt nur, mich zu bedanken für die vielen dichten, intensiven Inputs. Willst du noch irgendwas Letztes sagen, was du nicht hast sagen können?
Ich bedanke mich bei euch.